Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Thüringer Lokalrunde, dem Gemeinschaftsmagazin der Thüringer Bürgerradios. In dieser Ausgabe geht es unter anderem um die Eröffnung eines neuen Mehrzwecksportplatzes in Nordhausen. Außerdem berichten wir über die Hörbuchpremiere eines Buches über die Werra. Und gleich soll es um Resilienz in der Gesellschaft gehen. Mein Name ist Jan Witte, schön, dass Sie da sind. In schwierigen Zeiten und in Krisen muss man lernen, damit umzugehen und zusätzlich auf die psychische Gesundheit zu achten. Man hat den Eindruck, dass in den letzten Jahren die Gesellschaft zunehmend auf derartige Dinge und auch auf Resilienz sensibilisiert zu sein scheint. Genau diesem Thema, nämlich der Resilienz, hat sich Radio Lotte in einer speziellen Themenwoche gewidmet und die Resilienz von allen Seiten beleuchtet.
In unserer Themenwoche zur Resilienz kommen wir jetzt auf ein breiteres Thema zu sprechen, und zwar Resilienz in der Gesellschaft. Wie kann man sich mit dem sozialen Umfeld für Krisen stärken und zusammen sich gegenseitig unterstützen? Darüber sprechen wir jetzt mit Andreas Kotter vom Paritätischen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Zur ersten Frage: Krisen können ja nicht nur eine einzelne Person treffen, sondern auch zum Beispiel eine ganze Nachbarschaft, Community oder zum Beispiel Menschen, die zufällig jeden Morgen zusammen mit dem Zug auf die Arbeit fahren. Wie beobachtest du die Entwicklung von Zusammenhalt und Solidarität in der Gesellschaft, vielleicht auch spezifisch in Thüringen?
Ja, also vielleicht erstmal grundsätzlich, Zeiten ändern sich und wir leben irgendwie in Zeiten, wo irgendwie nicht mehr so ein großer Bestand ist. Das, was gestern noch irgendwie so üblich war, kann sich recht schnell ändern. Also wir sprechen da durchaus von Katastrophen, aber auch so vom gesellschaftlichen Miteinander. Und du hast das ja gerade schon gesagt, so dieses Erleben in der Bahn. Ich bin auch Bahnfahrer und ich merke auch, dass es ruppiger geworden ist, dass es irgendwie weniger aufeinander Rücksicht genommen wird. Und irgendwie alle starren aufs Handy und haben irgendwie wenig noch miteinander zu tun. Also so die gemeinsame Erzählung fehlt oftmals. Und das merkt man dann so ein bisschen, dieses Alleingelassenwerden. Jetzt sind wir gerade im November, wo es eben ein bisschen schwierig ist. Bin im Dunkeln jetzt hierher gefahren und dachte so, ist irgendwie auch so ein bisschen eine Form der Einsamkeit, die man so selber spürt. Und da geht es darum, wie macht man sich halt selber auch, wappnet man sich für den Alltag, wie kriegt man das gemeinsam hin? Und darum geht es ja ein Stück weit auch.
Wie spielt da auch zum Beispiel politisches Klima eine Rolle, weil ja auch diese Seiten sehr verhärtet sind und da oft Feindbilder hergestellt werden?
Eine sehr große Rolle. Also jetzt bin ich in meiner Tätigkeit als Referent des Vorstands der Geschäftsleitung auch für den Bereich Lobbyarbeit zuständig und bin öfter auch im Landtag und habe auch mit politischen Parteien zu tun. Und wir merken schon, dass das ein ganz schönes Hauen und Stechen ist, sag mal, immer dann, wenn die Kamera an ist. Also die Debatten, das ist ja leider bekannt, seit einigen Jahren im Bundestag, im Landtag, wie viele Ordnungsrufe ausgesprochen werden und so weiter. Wenn man mit den Politikern aber dann mal ein Gespräch hat, wir hatten das im September im Hintergrundgespräch quasi zum Bereich Migration, Migrationsberatung, dann ist da ein großes Interesse. Und dann haben wir auch irgendwie das Gefühl, zu durchdringen oder weiterzukommen, wo es knackt. Und da ist dann so das Miteinander plötzlich ein anderes, also wo dann auch über Parteigrenzen hinaus dann durchaus ein Commitment ist, sich für marginalisierte Gruppen einzusetzen. Und das finde ich dann wieder stark. Und dann denke ich mir so, da ändert sich was, aber am Ende müssen sie es auch weitergeben in ihre politischen Gremien, jetzt in Haushaltsverhandlungen. Auch da ist es ein Hauen und Stechen, leider.
Zum Thema ehrenamtliche Arbeit und Engagement, wieso ist das vielleicht auch wichtig für ein starkes Miteinander?
Das ist ein ganz großer Stützpfeiler. Also wir sagen immer so, Ehrenamt als Kitt der Gesellschaft, das haben wir beim Paritätischen, beim Ehrenamtspreis schon vor 10 Jahren ausgesprochen. Das hat ein bisschen was zu tun mit so Unterhaken oder so ein bisschen Gemeinsamkeit schaffen. Also oftmals, ich bin öfter unterwegs bei Seminaren für ehrenamtliche Vorstände, auch für Studentinnen, da geht es so ein bisschen um dieses Selbstwirksamkeitsprinzip. Also wie komme ich mit den Themen, die mir selber so als Wert oder so als eigenes Anliegen quasi anheimgefallen sind, weiter, wo finde ich dann auch ein Miteinander? Und da ist es oftmals, ich war am Wochenende zum Beispiel beim NABU gewesen, Naturschutz, ist erstaunlich, wie viele Engagierte die haben. Das finde ich überhaupt sehr beeindruckt. Das haben wir zum Beispiel im sozialen Bereich nicht mehr ganz so stark, nicht mehr die Tafeln anguckt, die haben sich vor 20, 25 Jahren sehr stark gesammelt. Das ist mittlerweile so ein bisschen verändert worden. Da reden wir tatsächlich auch drum, ob Einrichtungen das Angebot überhaupt noch aufrechterhalten können, weil die sehr unter Druck stehen. Aber wenn man sich die Leute anguckt. Ich war letzte Woche Montag in Schmalkalden. Wir hatten dann ein Treffen gehabt zu dem Bereich Tafeln, Kleiderbörsen. Ich stand auf dem Flur und habe einfach mal 10 Minuten das auf mich wirken lassen, was dort gewuselt hat, wie Menschen da kurz beraten wurden, wie sie eine Orientierung bekommen haben. Da kann Ehrenamt ganz viel schaffen.
Was sind denn da Bereiche, die noch gestärkt werden müssen oder mehr gestärkt werden müssen oder wo es weniger geworden ist?
Na, wir hatten passenderweise dazu selber uns auch ein bisschen fit gemacht diese Woche in Sachen Resilienz. Wir hatten einen Personalentwicklungstag am Montag zum Thema Sicherheit und da waren zum Beispiel ASB, Feuerwehr dabei. Wir haben auch eine Brandschutzübung gemacht. Das ist nicht von ungefähr. Also sag mal so, in größeren Städten ist Feuerwehr, THW und so weiter gut nachgefragt. Aber überall da, wo es Funktionsträger braucht, also wo es alleine halt auch jemanden braucht, der einen LKW fahren kann und so, da wird es dann schon schwierig. Und da müssen wir tatsächlich auch so ein bisschen die Hürden abbauen, auch was Bürokratie anbelangt, sich wirklich zu engagieren. Also das Vorstandsthema ist ein Riesenthema. Das bewegt uns seit vielen Jahren. Ich sage immer so, knapp ein Viertel unserer knapp 340 Mitgliedsorganisationen haben das als Thema, dass sie nicht automatisch einen Vorstandsnachfolger finden und Leute, die halt auch Funktionen übernehmen, sich in Gremien einbringen und so weiter. Also da müssen wir einfach für eine Attraktivität des Ehrenamts sorgen. Das ist mit dem Thüringer Ehrenamtsgesetz durchaus schon eine Basis. Da ist eine finanzielle Grundsicherung da. Aber wir müssen jetzt einfach in das Strategische reingehen.
Wie kann man das denn auch gesellschaftlich etablieren, dass das vielleicht wieder mehr so ein Trend ist oder einfach man sagt, hey, lass mal was machen.
Genau, also das, was du sagst, so dieses Positive, also lass mal was gemeinsam tun. Also wenn ich nochmal auf den Bereich Rettungsschutz ankomme, also es geht überhaupt nicht, dass Rettungskräfte angegriffen werden, verbal oder wie auch immer im Einsatz, dass es da wirklich eine Wertschätzung gibt. Wir können uns alle noch an Corona-Zeiten erinnern, als es den Applaus gab für Kräfte in der Pflege, im Krankenhauswesen und so weiter. Das ist symbolisch, aber dass man tatsächlich sagt, ey, das ist echt toll, was du da machst, auch in Nachbarschaftshilfe oder so. Also wir haben die Bürgerstiftung, die sich ganz viel hier in Weimar kümmert, auch um Menschen, die in Einsamkeit leben. Das einfach mal zu wertschätzen, ist, glaube ich, schon ein großer erster Schritt.
Und wie kann man da selber dafür sorgen, dass eben dieser Schritt passiert und auch sich selbst mehr einbringen?
Naja, ich glaube, es ist tatsächlich auch so eine Frage, dass man dafür jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, das Blatt noch Trecher abbekommt, sondern wenn man sich bereit erklärt, dann wirklich dann auch eine Wertschätzung erfährt. Also wir haben das gerade zum Beispiel bei den Beauftragten, die es im Land gibt, Behindertenbeauftragte, Bürgerbeauftragte und so weiter. Da gibt es dann eine große Thematik, ob die Person geeignet ist oder nicht. Irgendwann fragt man sich, warum macht man das eigentlich noch? Und das ist so, wo ich denke, nee, das mal bitte ein bisschen wegnehmen von den Personen. Es geht um Positionen auch und natürlich auch ein Stück weit um Geeignetheit, das mag alles sein, aber dass man den Personen, die sich bereit erklären, für etwas zu kandidieren, auch im Stadtrat oder wie auch immer, dann nicht noch mit Shitstorms überzieht und sagt, hier, das geht überhaupt nicht. Also jeder, der sich irgendwie für Umwelt einsetzt, ist dann automatisch ein Grüner und wie gesagt, linksgrün, das kennen wir alles. Also das hilft uns doch nicht weiter. Wir kümmern uns, um uns Menschen und um das, was uns gemeinsam stärkt. Und wenn es der Naturschutz ist, dann ist das ein Teil, ein Puzzle des Ganzen zum Thema Resilienz.
Das war Andreas Kotter vom Thüringer Landesverband des Paritätischen und er sprach mit uns im Rahmen der Themenwoche darüber, wie man Resilienz in der Gesellschaft herstellen kann. Vielen Dank.
Danke.
My death hurt, could have been style. You gotta go wild, chewing up love, oh, howling inside. Like a pink leopard, you gotta go wild. You gotta go wild. You gotta go wild. Wherever could be something for space, for possible nothings to liberate. Bubble up the better, falling on my face. You better keep in mind that you gotta go wild. You gotta go wild. You gotta go wild. You gotta go wild.
Smart.
Die Schriftstellerin Sandra Blume veröffentlichte im Jahr 2022 ihr Buch »An der Biegung des Flusses«, in welchem sich die Autorin den Fluss Werra zum Hauptmotiv nimmt. Nun ist auf Initiative des Blinden- und Sehbehindertenverbandes ein Hörbuch daraus entstanden, welches vor wenigen Tagen seine Premiere feierte. Meine Kollegin Joanna Mannel vom Wartburgradio war bei der Premiere dabei.
Ich bin heute im Mehrgenerationenhaus hier in Bad Salzungen. Und zwar wird hier das Hörbuch vorgestellt an der Biegung des Flusses Werra von und mit Sandra Blume. Und wen habe ich denn jetzt hier vor mir stehen? Würden Sie sich bitte kurz vorstellen?
Ich bin der Horst Krüger und das ist meine Frau Martina.
Ich habe ja nun heute gehört bei der Vorstellung, dass Sie dieses Hörbuch schon angehört haben. Was hat Ihnen denn besonders gut daran gefallen?
Was mich an dem Hörbuch begeistert hat, war diese bildliche Darstellung von der Landschaft, selbst von dem Fluss selber. Ich hatte Augen zugemacht und habe dann so die Erzählung gefolgt und da konnte man sich die Farben, die Frau Blumes da so geschildert hat, man konnte sich das bildlich vorstellen und konnte praktisch mitlaufen da an den Fluss entlang. Und das hat einen so gefesselt, da, dass man gesagt hat, nächste CD auch wieder weiterhören, 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 bis zum Schluss.
Ich bin Monika Schulz.
Ich bin Martin Scholz und komme aus Bad Liebenstein.
Mutter und Sohn.
Und die Besonderheit ist, darf ich das so sagen, Sie können sehen und Martin ist stark seheingeschränkt. Wie nennt man das?
Ich bin fast blind. Auf dem linken Auge habe ich unter 1%, sehe ich hell und dunkel und rechts sehe ich nichts mehr.
Sie haben ja schon in das Buch reingehört. Wie war es denn für Sie? Was hat Ihnen besonders gut dran gefallen?
Also mein Eindruck war sofort so diese Ruhe und diese angenehme Sprache von Frau Blume, dass man eigentlich sofort runterfährt. Und durch unsere Radtouren an der Werra konnte ich eben vieles auch so nachverfolgen und habe aber gemerkt, zu Fuß oder per Rad ist nochmal ein ganz großer Unterschied, ne? Die Eindrücke, die man da sammelt. Ne?
Martin, wie ist es bei dir?
Ich konnte mir das gut vorstellen, wie sie das beschrieben hat, die Landschaft. Und ich habe dann gleich wieder den Fahrradsattel gemerkt, wie dann an der Werra, die war links von mir immer, wie dann gleich in die Kurven ging, das Fahrrad und den Fahrradsattel, der Untergrund.
Und war es für euch jetzt auch nochmal was Besonderes, zu hören, wie es Sandra beschrieben hat, weil es ja doch irgendwie Heimat ist, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Schon die Bezeichnung, also Forstloch zum Beispiel, ne? Und da weiß man, da sind wir auch ums Forstloch, da um diese Seen drumherum gefahren mit dem Tandem. Und also es ist schon eine Heimatverbundenheit. Es ist schon anders, als wenn man jetzt vom Rhein eben was hören würde. Ne?
Das wäre dann total fremd. Jeder kann man sich ja vorstellen, weil es ja um die Ecke ist.
Würdet ihr das Hörbuch empfehlen?
Ja, also wir haben es noch nicht vollständig gehört, aber das, was wir gehört haben, das hat mich sehr begeistert.
Mir kam es auch sehr bekannt vor, weil es ja, wie ich eben gesagt habe, vor der Haustür ist und weil ich es ja selber erlebt habe schon.
Also die Geräusche unterstreichen auf jeden Fall den akustischen Eindruck. Ne? Und gerade für Blinde ist das schon wertvoll. Das ist schöner, als nur die Sprache zu hören.
An der Biegung des Flusses. Ein Buch über die Werra von Sandra Blume. Bei unzähligen Lesungen in den letzten Jahren wurde nahezu überall nach einer Hörbuchversion gefragt. Susanne Westhäuser vom Blinden- und Sehbehindertenverband brachte mit ihrem Engagement das Projekt vom Hörbuch »An der Biegung des Flusses, die Werra« auf den Weg, um blinden und sehbehinderten Menschen den Zugang zu Texten zu ermöglichen.
Ich habe ja gehört, dass du sozusagen dieses Projekt angestoßen hast. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ich war mit meinem Mann 22 zur Buchlesung und da war ich eigentlich schon in dieses Buch verliebt. Ich fand das so toll, wie sie das rüberbringt und die Werra, das eigentlich hat jeder einen Bezug zur Werra. Ne? Und dann eben in diesem Blindenverein habe ich gedacht, oh mein Gott, die Kinder, die Leute, die können das ja gar nicht nutzen. Die haben gar keinen Zugang dazu. Also eine Mitglied sagte eben, ja, ich habe ein Vorlesegerät. Ja, aber wissen Sie, wie ein Vorlesegerät vorliest? Das liest furchtbar. Also das ist wirklich nur Info, ne, knallhart.
Keine Emotion in der Stimme?
Keine Emotion und kein, also eigentlich wirklich kalt. Ne? So nur Technik. Und dann kam ich eben auf diese Idee, da Förderung zu beantragen, dass man das eventuell ja, so im kleinen Kreis für uns bekommt, dass wir ein Hörbuch machen und unsere Teilnehmer können da wirklich auch Teilhabe haben an der Werra, an diesem Heimatfluss, an diesem Heimatgefühl. Es ist auch heute sehr deutlich gekommen, dass es ein Stück Heimatgefühl ist, die Werra, haben viele gesagt. Und auch der Heino, der dann sprach, dass er es eigentlich noch nie gesehen hat, aber trotzdem kann er sich das jetzt nach dem Hörbuch sehr gut vorstellen.
Welche Schritte waren denn nötig, das Projekt zu starten, beziehungsweise was gab es denn für besondere Herausforderungen?
Ganz einfach war, die Frau Blume zu überzeugen. Die war nämlich begeistert. Ne?
Also gab es keine Herausforderung, oder?
Ja, dann ging es noch weiter. Sie hatte ja dann den Herrn vom Wartburg-Radio mit ins Boot gebracht, dann wurde es schon leichter und dann ging es eben ans Geld. Das wurde halt schwieriger, ne, da jemanden noch zu finden, der da sponserte. Und da hatte ich dann aber Glück, die Südthüringenbahn hat ja die Werra in ihrem Logo und deshalb waren sie auch recht schnell bereit, uns da was zu sponsern. Dann ging das natürlich mit den Antragstellungen los, mit den Angeboten einholen und ja, wer das schon mal gemacht hat, der weiß schon, dass das mühsam ist.
Was wünschen Sie sich denn von der Politik, von den Förderstellen oder der Gesellschaft für weitere Unterstützung?
Oh, da kann ich mir viel wünschen. Große Geschenke, die behinderten Menschen sehen, denen zuhören und auch offen sein für ihre Belange. Das ist in letzter Zeit immer schwieriger. Ich mache das ja jetzt seit 3 Jahren und ich muss sagen, das ist schwieriger geworden. Jemanden zu finden, der bereit ist, jetzt Informationen für uns anders aufzubereiten, uns anders was dazu bieten, das ist wirklich schwieriger geworden. Also ich habe auch viel Glück gehabt schon. Wir waren zum Beispiel in Mörra bei den Alpakas. Also das war sowas von toll. Der Herr Kalmbach, der hat sich so reingedacht in uns. Der hat das also super mit uns gemacht. Ne? Und dann habe ich aber auch andere Erfahrungen jetzt vielleicht mit manchem Museum oder so. Ja, da hier schauen Sie mal die Bilder, die Luftaufnahmen. Das sehen wir nicht. Also das muss aufbereitet werden, diese ganzen Informationen. Das wünsche ich mir. Und natürlich mehr Personal. Also ich habe Minijob, ich habe eigentlich nur 25 Stunden im Monat. Und das ist viel zu wenig. Es müsste eine Struktur rein bei uns, dass wir auch wirklich mal Räumlichkeiten haben. Gut, netterweise dürfen wir jetzt hier 2 Stunden sein im Monat, aber das ist im Prinzip zu wenig. Ne?
Ein paar abschließende Worte zu dem Projekt. Was bedeutet das Projekt für Sie persönlich?
Für mich persönlich, das ist schon ein Erfolg für mich, muss ich sagen, weil so meine Idee so gut Anklang fand und weil ich es auch umsetzen konnte. Und gerade heute das Feedback von unseren Leuten, also das war sehr, sehr schön. Die waren sehr begeistert und haben auch die Worte gefunden für Frau Blume. Bedeutet mir viel, hätte ich gern mehr davon.
Aber es motiviert doch wahrscheinlich auch, oder?
Ja, das motiviert. Mal schauen, wie es sich so entwickelt.
Offshore through the tides of oceans, we are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. Oh boy, your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel for you, you only seem to care. Is there any chance you can see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? Drifted ashore through the streams of oceans, whispers wasted in the sand. As we were dancing in the blue, I was synchronized with you. But now the sound of love is out of tune. Whatever I feel for you, you only seem to care. Is there any chance you can see me too?
get some attention from you. In the ways of lies, take a trace of me.
In Nordhausen wurde am Taschenberg ein neuer Mehrzwecksportplatz feierlich eröffnet. Meine Kollegin Auguste Sandner von Radio Enno war bei der Eröffnung dabei und berichtet über das spannende Projekt.
Der Horizont e.V. hat am Jugendhostel einen richtigen Traumplatz für die dort wohnenden jungen Menschen zwischen 12 und 21 Jahren geschaffen. Mit fast 46.000 Euro Spenden und knapp 290.000 Euro Eigenmitteln wurde hier ein Paradies für Ballsportler errichtet. Der Einsatz vieler verschiedener Organisationen und Privatpersonen machte es möglich, dass die 29 Jungs, 9 verschiedene Nationalitäten, die dort momentan wohnen, ihre Freunde nun zum ausgiebigen Auspowern einladen können. Ein schöner Platz ist es geworden, findet auch Fachbereichsleiterin Sophia Amthor, die danach ein bisschen was erzählt.
Wie kam es denn zu der Idee?
Ja, wir haben hier ein großes Gelände und leider hatten wir aufgrund auch der Hanglage bisher, es ist schon lange eine Jugendhilfeeinrichtung, aber wir hatten keine Sport- und Spielmöglichkeiten und haben dann diese freie Fläche immer wieder angeschaut und haben gesagt, hier könnte sich also ein Sportplatz gut ansiedeln. Und dann wurde viel diskutiert und nachgedacht und meistens ist es ja das Geld, was erstmal beschafft werden muss und auch die Genehmigungen. Das hat eben, wie gesagt, länger gedauert, aber wir haben es geschafft.
Und jetzt stehen wir hier an einem tollen Platz, der schon sehr gut bevölkert wird von jungen Menschen. Was für Jugendliche, was für junge Kinder kommen denn hierher dann?
Also wir sind ja eine Einrichtung der stationären Hilfe zur der Jugendhilfe. Und also die Kinder und Jugendlichen werden durch Jugendämter vermittelt und haben praktisch hier ihre Wohnung, ihre Betreuung und können eventuelle Entwicklungsschwierigkeiten bei uns aufarbeiten. Sie sind integriert in Schule und Ausbildung im städtischen Bereich. Also sie wohnen bei uns, werden bei uns betreut. Wir arbeiten auch mit den Eltern zusammen und mit den Jugendämtern. Und ja, wir betrachten unsere Aufgabe darin, sie auf ihrem Weg ins Leben so zu begleiten, dass sie, nachdem sie volljährig geworden sind, auch eigenständig und eigenverantwortlich leben können. Und die interessante Aufgabe dabei ist auch, diese ganzen Nationen und Kulturen so zusammenzuführen, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist, auch später dann noch.
Und so ein Sportplatz, Bolzplatz, das ist jetzt sozusagen, hilft bei was genau?
Ja, Sport heißt nicht nur Bewegung, sondern heißt auch Spielregeln einhalten und heißt Gemeinschaft, heißt Respekt, heißt Freude. Und ich glaube, das sind alles Punkte, die gerade junge Leute, die es in ihrem Leben bisher nicht so leicht gehabt haben, erfahren dürfen und müssen. Und das wollen wir ihnen damit geben.
Gab es denn irgendwelche Hürden, die Sie nehmen mussten, außer dass die Planung länger gedauert hat? Aber was waren so die schwierigsten Eckpunkte, wo es so ein bisschen auch auf der Kippe stand, ob das zustande kommt?
Ja, also die erste Hürde war am Anfang natürlich, also dass die Entscheider zu überzeugen davon. Das hat nicht lange gedauert, aber natürlich musste das auch gut durchdacht sein. Wir hatten dann natürlich Schwierigkeiten, erstmal Ideen zu finden, wie wir die Finanzierung hinbekommen. Und als der Bau geplant und auch genehmigt war, haben sich dann noch im Nachhinein auch Nachbarn gefunden, die also der Meinung waren, aus ihrer Perspektive vollkommen nachvollziehbar, dass es ihr sie im Wohnumfeld einschränken würde. Das Gute daran ist aber, dass wir gemeinsam auch da einen Weg gefunden haben, einen Konsens zu finden, dass wir uns auch einigen konnten. Das heißt, das ist also nicht gerichtlich in dem Sinne ausgetragen worden, sondern es gab eine Einigung mit den Nachbarn. Da sind wir sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das Verständnis aufgebracht haben letztendlich. Und wir versuchen natürlich auch, die ausgemachten Regeln einzuhalten und stehen dafür ein.
Ja, das Zusammenleben, keine einfache Sache. Jeder und jeder hat so seine Befindlichkeiten, das eigene Päckchen, das geschultert werden muss und natürlich die individuellen Grenzen. Ein spannendes Projekt, dem wir bei Enno die Daumen drücken und hoffen, dass hier ganz viele junge Menschen schöne Stunden gemeinsam verleben können. Vielen Dank, Frau Amthor, für dieses Interview.
Should have given him a chance. I saw the end.
In Rudolstadt wurde ein ganz besonderes Jubiläum begangen. Die Stadtbibliothek feierte nämlich ihr 100-jähriges Bestehen. Meine Kollegin Emma Hanisch von Radio SRB, selbst eine begeisterte Leserin, war bei einer der zahlreichen Festveranstaltungen dabei und berichtet.
Die Rudolstädter Bibliothek wird 100 Jahre alt und feierte das mit einer Festwoche. Vom 17. bis zum 23. November fanden Veranstaltungen für jedes Alter in der Bibliothek statt. Bei einer davon ging es auch um die Geschichte der Bibliothek. Wann es die erste in Rudolstadt gab und wo sich die Bücher aus 100 Jahren Bibliotheksgeschichte befinden, das erklärt Tobias Zober, der Leiter der Historischen Bibliothek in Rudolstadt. Wann und wo gab es in Rudolstadt die erste Bibliothek?
Ja, das ist nicht so ganz einfach zu erklären. Also es gab schon immer Büchersammlungen, also eigentlich seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf jeden Fall auf dem Schloss. Und die erste institutionalisierte Bibliothek, also mit einem Statut, und ne, wo dann aufgeschrieben wurde, wann die geöffnet ist und sowas, das war eben dann 1748 die Gründung von dem Fürsten Johann Friedrich.
Wo befand die sich?
Zunächst oben auf der Heidigsburg, wie gesagt an verschiedenen Räumlichkeiten, in verschiedenen Orten dort oben. Genau, und dann später unten in der Stadt, seit 1896 hier im Gebäude am Schulplatz.
Wieso ist die Bibliothek hier am Schulplatz angesiedelt worden? Was passierte mit der Bibliothek während der beiden Weltkriege?
Also, in den Weltkriegen ist der Bibliothek eigentlich nicht viel passiert. Im Ersten Weltkrieg war es halt so, dass durch Kohlemangel nicht geheizt werden konnte oder dass durch Mitarbeiter, die eben im Krieg waren, hier die Nutzer nicht bedient werden konnten. Da gab es also Nutzungseinschränkungen und im Zweiten Weltkrieg ist mir nicht bekannt, dass es da in irgendeiner Art und Weise jetzt Einschränkungen gab. Sicherlich gab es vielleicht verkürzte Öffnungszeiten oder so, aber es ist nichts Schädliches sozusagen der Bibliothek passiert.
Wie ging es dann zu DDR-Zeiten weiter?
Ja, da war natürlich so ein gewisses Vakuum dann nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches und mit der Gründung der DDR und vor allen Dingen mit dem Auflösen der Länder und der Einführung von Bezirken, also dieser großen Verwaltungsreform in der DDR 1952, wurde auch das Bibliothekssystem, ja, man könnte sagen, eben zentralisiert. Landesbibliotheken wurden aufgelöst, gab ja auch keine Länder mehr. Und da ist dann die Bibliothek zur Stadt und dann kurze Zeit später auch zur Stadt- und Kreisbibliothek geworden. Und der Bestand wurde natürlich auch dem neuen Regime entsprechend, wenn man das so sagen kann, umgebaut. Also es wurde militaristische und nationalsozialistische Literatur entfernt und dann dementsprechend, ich sag mal, systemkonforme Literatur angeschafft.
Und was hat sich von 1990 bis heute in der Bibliothek verändert?
Also es ist seit den 40er Jahren hier nichts mehr großartig saniert oder umgebaut worden in dem Gebäude. Dieser historische Altbestand, was die frühere Landesbibliothek war, hat sich hier bis unter die Decke gestapelt sozusagen. Es wusste aber auch keiner mehr so richtig, dass es diesen Bestand überhaupt noch gibt. Und da ist dann 1993 die historische Bibliothek gegründet worden, die also diesen Altbestand der damaligen fürstlichen und dann Landesbibliothek aufgenommen hat mit den ganzen Inkunabeln und anderen alten Büchern. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass eben diese eigentliche Stadtbibliothek, also diese volkstümliche Abteilung, wie sie damals 1925 genannt wurde, als das gegründet wurde, in diesem Gebäude geblieben ist und eine Generalsanierung, wenn man das so sagen kann, zwischen 94 und 98 hier durchgeführt wurde im Gebäude und wir jetzt eben seit fast 30 Jahren in diesem renovierten Gebäude die Stadtbibliothek haben. Man muss dazu sagen, dass sich in diesen letzten 35 Jahren seit der Wende natürlich viel, viel getan hat. Also die Bibliothek ist ja nicht mehr nur ein Buchaufbewahrungsort, sondern hier gibt es allerlei Möglichkeiten über CDs, Computerspiele, Brettspiele. Und die Bibliothek ist halt auch ein richtiger fester Ankerpunkt im kulturellen Leben der Stadt geworden. Also der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt, das ganze Jahr über mit Lesungen, mit Vorträgen. mit Spieleabenden. Also es ist ein wichtiger Träger auch des kulturellen Lebens hier in Rudolstadt geworden, die Bibliothek.
In über 100 Jahren standen ja sicherlich viele, viele Bücher insgesamt zusammengerechnet. Wo sind die Bücher hin, die heute nicht mehr in den Regalen stehen?
Da ist die Geschichte ja eigentlich unklar. Also den Altbestand, der heute eben nicht mehr hier steht, der steht jetzt im Alten Rathaus in der historischen Bibliothek. Allerdings sind das auch nicht alle Bücher, weil eben mit der Auflösung der Landesbibliothek auch einige Bücher umverteilt wurden, vor allen Dingen in den 50er Jahren, sodass sich heute Bücher, die ehemals nach Rudolstadt gehört haben, in ganz anderen Bibliotheken, teilweise eben auch im antiquarischen Buchhandel wiederfinden lassen und also in alle Winde zerstreut sind, und wieder andere sind natürlich dann einfach verloren gegangen, vernichtet worden. Genau.
Die aktuelle Leiterin der Bibliothek, Dr. Annelie Karsweg, weiß, welche Spuren aus 100 Jahren Bibliotheksgeschichte heute noch zu spüren sind.
Ehrlich gesagt, nicht unbedingt viel, denn die Bestände, die Bücher aus der fürstlichen Bibliothek sind alle in der historischen Bibliothek. Wir haben nicht wirklich alte Medien. Wir versuchen wirklich immer aktuell zu bleiben. Es ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, also das, wie die Mauern stehen, wie es hier drinnen aufgeteilt ist, das ist noch alles alt. Natürlich die Regale und der Rest ist aus den 90er Jahren. Aber ja, das Gebäude ist einfach bietet ein tolles Ambiente und erinnert an vergangene Zeiten.
Und wie werden Bibliotheken in 100 Jahren aussehen? Da haben beide unterschiedliche Vorstellungen.
Wir sagen immer, es geht jetzt immer weniger um das Ausleihen von Medien. Also es wird immer mehr ein Ort, wo Leute sich aufhalten, aufeinandertreffen, zusammenarbeiten. Wenn man in skandinavische Länder guckt, ist es ja auch oft ein Ort, wo noch ein Bürgerservice dabei ist, vielleicht eine Volkshochschule. Das wäre, glaube ich, für viele Bibliotheksmenschen in Deutschland eine Traumvorstellung, dass man unter einem Dach verschiedene Institutionen vereint. Wäre auch mein Wunsch.
Das ist eine schwierige Frage. Wie sieht die Bibliothek in 100 Jahren aus? Also ich glaube, dass Bibliotheken sehr, sehr wandelbar sind und anpassungsfähig. Das hat man jetzt in den letzten Jahren auch gesehen, was die Digitalisierung angeht. Es wird wahrscheinlich mehr zu digitalen Inhalten hin sich bewegen. Es wird auch vielleicht, also es werden immer Bücher da sein, hoffe ich. Es werden aber auch andere Dinge kommen. Also da ist das Stichwort zum Beispiel Bibliothek der Dinge, dass man sich hier nicht nur Bücher ausleihen kann, sondern auch meinetwegen mal eine Bohrmaschine, wenn man die nicht selber zu Hause hat, oder eine Spielekonsole für das Spiel, was man sich gerade ausleihen möchte, oder aber auch 3D-Drucker anschafft, wo man dann in der Bibliothek seine Sachen in 3D drucken kann oder sowas. Ich glaube, das wird so die Zukunft sein.
Wir gratulieren zum Jubiläum auf die nächsten 100 Jahre. Für Sie im Gespräch mit Tobias Zober und Annelie Karsleck war Emma Hanisch und zu hören Radio SRB.
Ein gutes halbes Jahr ist es her, dass im Erinnerungsort Topf und Söhne in Erfurt eine ganz besondere Spendensammelaktion initiiert wurde. Über den Zweck und das Ziel dieser Aktion und darüber, wie jetzt ein halbes Jahr später der aktuelle Stand ist, darüber berichtet Radio Frei in Erfurt.
Am 10. Mai dieses Jahres hat der Kollege Reinhardt über eine Spendensammelaktion zugunsten des Erinnerungsortes Topf und Söhne mit folgenden Einleitungsworten berichtet.
Die Idee der Spendenaktion lässt sich schnell erklären. 20.000 Euro sollen von verschiedenen Menschen oder Unternehmen zusammenkommen und das Ehepaar Roswitha und Erich Beete legt noch einmal 20.000 Euro obendrauf. Das Geld soll unter anderem für Bildungsarbeit eingesetzt werden. Und zwar so, dass Schüler und Schülerinnen nicht einfach im Klassenraum sitzen und den Stoff anhören, sondern Gedenkstätten wie den Erinnerungsort Topf und Söhne oder die Gedenkstätte Buchenwalds besuchen können. Die Initiatorin der Spendenaktion, Roswitha Beete, weiß aus eigenem Erleben, wie wichtig der Besuch vor Ort ist.
Und alles, was Schule bringt mit vielen Worten, hier rein, da raus, ist so, ne? Ist unlebendig oder ist so von oben herab. Und deswegen war dann die Begegnung vor Ort, was man da sehen konnte, ist ein Schock. Also das haben wir auch als Schock erlebt. Man geht da raus und denkt, das kann nicht wahr sein, wie das, was man da sieht auch. Ne? Ist mit Menschen tatsächlich umgegangen.
Für Roswitha Beetze ist das Thema Erinnerungskultur spürbar ein wichtiges persönliches Anliegen.
Am 21. November hat Dr. Annegret Schüle, die Leiterin eben dieses Erinnerungsortes, über das Ergebnis dieser Spendensammelaktion berichtet und dargestellt, was mit diesen schönen Ergebnis, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, gemacht worden ist bzw. noch gemacht werden soll.
Heute, ein halbes Jahr später, befinden wir uns im Endspurt für die erneuerte und erweiterte Dauerausstellung, die am Sonntag, den 25. Januar nächsten Jahres, um 11 Uhr eröffnet werden wird. Wie manche von Ihnen wissen, aber ich würde es jetzt der Vollständigkeit halber doch nochmal sagen, war ja unser Ziel, 20.000 Euro an Spenden zu sammeln, die dann von der Beete-Stiftung, das war vorher über einen Antrag bewilligt worden, auf 40.000 Euro verdoppelt werden würden. Das großartige Ergebnis dieser dreimonatigen Kampagne war, dass wir dann nicht 20.000 Euro bekommen haben von unseren vielen Spenderinnen und Spendern, sondern 30.339,01 €. Also über 10.000 Euro mehr, als wir erhofften. Das war ja ein Weg ins Offene. Hier wussten wir ja wirklich nicht, ob wir das erreichen und also was für das Ergebnis sein wird. Also wir haben jetzt sozusagen damit mit dem Geld der Beete-Stiftung, davon wurden auch schon die ersten 10.000 überwiesen. Herzlichen Dank dafür. Haben wir jetzt über 50.000 Euro, um die Präsentation der Schlüsseldokumente in den Pulten nach 20 Jahren, so alt sind diese Pulte, zu erneuern, die multimediale Installation Stimmen der Überlebenden neu in die Ausstellung zu integrieren, Videointerviews mit Auschwitz-Überlebenden, die sozusagen, nachdem wir über die Mittäter-Dokumente sozusagen die Dimension des Verbrechens aufgezeigt haben, die Menschen zu Wort kommen lassen, die das erleiden mussten. Und wir können auch Bildungsformate an neue Herausforderungen anpassen. Dafür haben wir 3.000 Euro, wie Sie hier nachlesen können, vorgesehen. Das ist schon das Ergebnis davon. Und wir haben dann noch Geld, um im nächsten Jahr 100 Gruppen zusätzlich zu betreuen in der dann neuen Dauerausstellung. Wir haben, das muss man auch mal sagen, für Vorbereitung und Realisierung der Arbeiten in der Dauerausstellung letztes Jahr und dieses Jahr vom Land insgesamt 55.000 Euro Fördermittel bekommen. Diese wurden insbesondere eingesetzt zur temporären Personalverstärkung. Wir sind ein sehr kleines Team und so eine Herausforderung ist nicht quasi nur mit dem Kernteam zu bewältigen für die ganzen Gestaltungsmaßnahmen, die Grafikneubau und, was Sie ja oben sehen, die Baumaßnahmen. Es war klar, dass uns diese Fördermittel und die Eigenmittel nicht reichen. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass die Beete-Stiftung gesagt hat, diesen Ort, diese Arbeit wollen wir fördern. Und wir sind natürlich auch sehr dankbar, das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, den vielen Spenderinnen und Spenderinnen. Für uns ist es nicht nur als Geld wichtig, sondern für uns ist es auch wichtig, weil viele Menschen, viele kannten wir auch vorher nicht, damit ausgedrückt haben, dieser Ort ist wichtig, wir brauchen diesen Ort und wir wollen, dass dieser Ort zukunftsfähig aufgestellt ist. Wir haben in den letzten Jahren mit vielen Projekten, zahlreichen Ausstellungen, Bildungsprojekten unser thematisches Feld erweitert. Wir haben den Denkort Bücherverbrennung kuratorisch betreut. Wir haben ein digitales Gedenkbuch für die ermordeten Thüringer Jüdinnen und Juden sozusagen erarbeitet. Wir haben ein Bildungsseminar zu dem Denkmal für die Opfer des nationalsozialistischen Untergrundes entwickelt. Also wir haben uns sozusagen in ganz wichtigen Punkten, ob es den aktuellen Rassismus angeht oder ob es den Beginn der Diktatur angeht, wie bei der Bücherverbrennung, sozusagen, die auch sehr, sehr wesentlich sind, sozusagen unser Themenfeld erweitert. Aber das Kernnarrativ hier am Haus, die alltägliche Mittäterschaft an einem Menschheitsverbrechen im beruflichen Alltag. Das war jetzt dran, das muss jetzt erneuert, überarbeitet werden, dass es für die nächsten 20 Jahre gut ist.
Dass dieser Erinnerungsort ganz im Sinne von Frau Bethe kein Museum und auch keine Schule ist, sondern sehr aktiv in die Gesellschaft hineinwirkt und vor allen Dingen an praktischen Beispielen seine Erkenntnisse weitergibt und seine Leistungen auch tatsächlich nachgefragt werden, hat Dr. Schüle am Beispiel der Besucherzahlen von Schülergruppen deutlich gemacht.
Uns hat auch darin bestärkt, dass die Nachfragen von den Schulen so groß sind wie noch nie. Wir haben mal die Monate Januar bis September diesen Jahres, wo dann die Ausstellung ab Oktober geschlossen wurde, verglichen mit dem Jahr, demselben Zeitraum Januar bis September davor. Das heißt, wir hatten in diesem Zeitraum 2024 252 Gruppen und jetzt in diesem Jahr bis September 294 Gruppen.
Den vollständigen Beitrag können Sie in der Mediathek auf radio-frei.de noch einmal nachhören.
Baby girl, don't stop this beat. I'ma dance my shoes off through the whole fucking week. I like you, you, you and you. You look pretty in that dress. Do you wanna do what I do? A girl, I really wanna be a friend. Talk and dance until the end. Spin around and round, it sounds so pretty. I'ma make them switch this tune, this is shitty. Boy, I like you so much. Come over here, I'll let you feel my touch. Or we can go outside for a smoke and stay and kiss if that is what you want. Make up on my mind, the shoes so far down. Little red skirt and a blouse, my mom. Toilet, I check my makeup and my bum. And here we go again, I'm feeling friendly. Here comes the art school gang, and they're always plenty. Mixing shabby with some good old fashioned. They don't say much, use their art to show compassion. And what is that? His face is so bright. He's walking over here, we might have done Tinder right. I'm feeling lucky cause he looks kinda cute. But then I freeze when I look down on his shoes. Make up on my mind, his shoes so far down. Little red skirt and a blouse my mother found. Make your way over here if you wanna learn the tricks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So here we go again, it's not so easy. But I enjoy myself, I'm feeling wheezy. I spin around, 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 around. My shoes are high and my hair.
In München wurde dieser Tage mal wieder der Applauspreis verliehen. Diesmal gingen auch zwei der Auszeichnungen nach Jena. Mein Kollege Tim Wizurek von Radio OKJ berichtet.
Der Applauspreis ist ein bundesweiter Kulturpreis, der seit 2013 verliehen wird. Seitdem wurden mehr als 1000 Preise verliehen mit einem Preisgeldvolumen von über 19 Millionen Euro. In diesem Jahr gab es 88 Auszeichnungen und rund 1,7 Millionen Euro Preisgeld. Das zeigt, wie wichtig dieser Preis für die Finanzierung von kleineren Veranstaltungsorten ist. Die Auszeichnung hat in 6 verschiedenen Kategorien stattgefunden. Beste Live-Musikprogramme, beste Live-Musik-Spielstätten, beste kleine Spielstätten und Konzertreihen sowie die 3 Sonderpreise Awareness, Inklusion und Nachhaltigkeit. Der Award ist in allen Kategorien mit Preisgeldern von bis zu 50.000 Euro versehen. Er verfolgt 3 Ziele. Das erste ist die finanzielle Stärkung von kleineren und mittleren Live-Musikclubs und regionalen Veranstaltern, die oftmals mit hohem finanziellen Risiko ein kulturell herausragendes Programm anbieten. Außerdem die Auszeichnung von Exzellenz, um die kulturelle und soziale Bedeutung der Live-Musik-Spielstätten und Konzertreihen zu unterstreichen. Das dritte ist natürlich Schaffung von Aufmerksamkeit für die strukturellen Herausforderungen und Belange von Musikspielstätten und Veranstalterinnen in den Kommunen und Regionen. Kulturstaatsminister Wolfgang Weimer sagte anlässlich der Applauspreisverleihung in München: Das Unternehmertum im kulturellen Raum ist etwas ganz Besonderes. Denn häufig tun sie das, was sie machen, jetzt nicht unbedingt, weil sie Geld verdienen, manchmal sogar mit Selbstausbeutung und häufig mit Risiko. Aber sie tun es und sie leisten damit etwas Großartiges und das soll gesehen werden. Es soll gewertschätzt werden. Sie machen es der Heiligkeit der Musik wegen und der Erlebnisse. Sie machen große Türen auf, deswegen ist das, was sie tun, ein echter tiefer Dienst an uns. Zitat Ende. In Jena wurden, wie gesagt, 2 Spielstätten bzw. Konzertreihen ausgezeichnet. Eine Auszeichnung geht an das MVZ Wagner vom Wagner-Verein Jena. Es ist unter den besten Live-Musik-Spielstätten und erhält einen mit 25.000 Euro dotierten Preis. Außerdem wird der Jazz im Paradies e.V. für die Wegweiser-Konzerte Altes erhalten, Neues gestalten ausgezeichnet in der Kategorie Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Außerdem gingen in Thüringen noch Preise an das Alte Wannenbad in der Häselburg Gera, an das Franz Mehlhose in Erfurt, an den Kalif Storch in Erfurt, an das Kulturzentrum Engelsburg in Erfurt sowie an die Siebenhitze in Greiz. Die 6 Hauptpreise des Applauspreises gingen alle in andere Bundesländer. Den Hauptpreis für das beste Live-Musikprogramm ging an das Domizil in Dortmund. Der Hauptpreis für die beste Live-Musikspielstätte ging an das Objekt Klein A in Dresden. Der Hauptpreis für die kleinen Spielstätten und Konzertreihen ging an die Villa Wunder Trier. Außerdem gab es den Sonderpreis Inklusion für das SO36 in Berlin, den Sonderpreis Awareness für das Mahagoni-Kollektiv in Konstanz sowie den Sonderpreis für Nachhaltigkeit an das Kfz in Marburg.
Und das war die Thüringer Lokalrunde in ihrer aktuellen Ausgabe. Mein Name ist Jan Witte. Ich wünsche noch einen schönen Tag.